Pro und Konter, die WM ist fast vorbei, aber eben nur fast. Am Wochenende ein grosser Match und irgendwie aus irgendwelchen Gründen ist an einem Spiel Platz 3, das weiss niemand so genau. Über den reden wir nur ganz kurz, dafür ganz viel zu Argentinien gegen Frankreich. Ein Spiel wie eine Beizenschlägerei, so vermuten. Und insgeheim hoffen wir auch, dazu noch ein bisschen Marokko. Und wir hinterfragen, welche Statistik warum sinnvoll ist und welche nicht.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und dem Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter. WM Special.
Pro und Konter, diese Woche wird es verwirrend. Wir haben gerade herausgefunden, dass wir uns umstellen müssen. Sebastian Wendel, Dino Kessler. Der WM-Final ist schon am 4. Das heisst, was bedeutet das? Du musst früher von der Ski, oder? Habe ich das vorhin richtig verstanden?
Absolut, Wochenende neu planen.
Ja, das ist aber ärgerlich. Après-Ski wird massiv eingeschränkt.
Ja, aber gesünder für die Leber. Und wir können nachher länger
warum?
In die Nacht rein den Weltmeister feiern.
Eben, wieso ist es denn gesünder für die Leber?
Wenn im ersten Moment.
Am 4 ist, musst du am 2 schon anfangen, weil das Vorgeblänkel ist eigentlich immer das Schönste. Oder?
Das wird zwar nicht vorglühen.
Ja, aber mit dem, die Expertenrunden.
Wer weiss und was, wo, wie, wann und warum. Ja. Da bist du schon mal eingestimmt. Und das überstehst du eigentlich nur mit etwa 1,5 Promille.
Gut, ich habe einen guten Grund, meine Leber schon. Ich muss am Sonntag ins Büro, darf am Sonntag ins Büro über den WM-Final schreiben. Und das sollte ja dann doch einigermaßen nüchtern machen.
Dann kommst du mit der Ski ins Büro.
Genau. Was?
Vom Jütliberg oben runter. Du musst aber recht Schwung holen.
Vielleicht ist es Ski bei Ski-Premiere um eine Woche.
Das könnte anspruchsvoll werden. Ja, ich bin sowieso jetzt den Wetterbericht nicht überprüft. Man hat mir vorher glaubhaft versichert, dass es oben wieder kalt wird und darum kein Problem wäre, zum Skifahren. Vielleicht muss man sich das überlegen. Vielleicht mindestens am Samstag, Spiel und Platz 3. Ja, da kommen wir später noch dazu. Also, WM. Jetzt geht es endlich um etwas. Bis jetzt ist ja apropos Vorgeplänkel, ja, hat man mal geschaut, wer sich qualifiziert dafür, für den Finale. Und jetzt sind wir soweit. Argentinien, Frankreich, Messi, Mbappé.
Ein Traumfinale, oder? Ich will da den Fafo. Also, natürlich wäre es Mähli Marokko, wenn das weitergeschrieben worden wäre, hat auch seinen Reiz gehabt. Aber wenn man natürlich als Fußballlieber aber kann wählen, dann nimmt man, glaube ich, in 9 von 10 Fällen nimmt man, Argentinien-Frankreich.
Oder in 8, weil ihr beide tippt, dass Kroatien.
Und ich habe sogar noch vorausgesagt, dass Frankreich an sich selber scheitert.
Ja,
was wieder mal zeigt, dass Experten nicht mehr falsch tippen. Ja.
Ich finde es gut, dass du dich einfach wirklich so als Experte mittlerweile.
Darf ich das überhaupt noch?
Bin ich sicher, dass man da gewisse Sachen muss hinterfragen. Aber kommen wir zu Potte?
Nein, also fußballerisch verspricht das alles, was man sich wünschen kann. Defensiv Schlacht, offensiv Kunst, zwei glorreiche Fußballnationen, die zwei wahrscheinlich besten Spieler auf der Welt momentan mit Messi und Mbappé. Also mir geht das Herz auf.
Das
ich hoffe euch Fußballkonsumenten auch.
Auf dem auf dem PSG-Trainingsplatz heisst ich das jeden Tag. Von dem her weiss ich jetzt nicht, ob man da wirklich. Aber nein, natürlich. Also, mir hat es angegurkt, wenn jetzt Frankreich, Kroatien schon wieder. Und dann auch bei aller Liebe für die Marokkaner. Ja, es wäre nicht das Gleiche gewesen. Von dem her ist das mehr als okay. Und jetzt muss man wahrscheinlich mal schauen, wer noch wie viel im Tank hat. Weil Didier Deschamps sich weigert, sein Wechselkontingent auszuschöpfen. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, da gestern zwei Wechsel, davon einen extrem effizient. Kolumbiani gebracht und dann hat nachher schon wieder vergessen, wie viele Sekunden es gewesen sind. Also gestern noch
mehr als 16, glaube ich.
Mehr als der Rekord auf AFL, ja. Genau. Irgendein Dan, der mal ein Goal geschossen hat, an und dazu mal, 2002, irgendein ist. Auf AFL hat er es gemacht. Und der Herr Deschamps hat gezeigt, dass man eben nicht muss wechseln um das Wechseln willens, sondern sinnvoll.
Ja, aber wenn es läuft, wenn du so weit bist an einer WM, du hast, auch wenn du auch in einem Halbfinale stehst, wenn du irgendwie zu so einem Final, dann verbietet dir der Kopf, müde zu sein. Müde zu sein ist ja oft auch ein psychologischer Grund, oder? Und in dem Fall werden die umspringen wie junge Rehe.
Also jetzt kann man sagen, der Halbfinale war für beide emotional kein Höhepunkt gewesen. Also beide von den Finalisten haben die Hürde, glaube ich, überspringbar angeschaut im Vorfeld und zu denen auch recht souverän übersprungen. Also die Argentinier gegen Kroatien
erst recht souverän,
sehr elegant, ja, muss man sagen.
Wobei, ich weiss nicht, wie ihr das seht, ich habe in meinem Kollegenkreis, wir haben fast ein bisschen gestritten untereinander, für mich ist es kein Penalty, 1-0. Ich habe es nicht mit dir gesehen, das
doch,
hat
nichts
mit meiner Sympathie. Und gut, jetzt, dass du doch sagst, hat mit deiner Sympathie für Argentinien zu tun, aber nein, mir tut das weh, wenn ich sehe, dass das ein Penalty soll sein, ja, weil gut, der Goalie, was will er machen? Und ja, der andere schließt ab, oder?
Ja, der Goalie muss den Ball haben.
Ja, aber in meinem Verständnis, wenn der Schuss
vorbei.
Er hat abgeschlossen, er hat aufs Goal geschossen. Der Argentinier.
Der Ball will er vorbeilegen, wahrscheinlich.
Nein,
hat er sich vorgestellt.
Das war ein klarer Wille von einem Torschutzerkenner. Und was will denn der Goalie machen?
Gut, das Argument zählt nicht, wenn einer das Tackling macht, der Ball nicht verwünscht, der Gegner aber umt. Dann ist es faul. Wo es denn ist, da gibt es entsprechende Konsequenzen. Nein, gut, wir haben über so viele Penalty diskutiert. Wir haben so viel gesehen, wo wir haben müssen sagen, was soll denn das? Oder? Ich habe mich da auch gefragt, wo soll der Goalie hin? Natürlich habe ich den Penalty als Argentinien-Anhänger gerne genommen. Gleichzeitig habe ich gedacht, nein, wenn du so einen Penalty kriegst, wie der gegen Polen, wo er leicht am Messi vom Session leicht im Gesicht getroffen wird.
Ja,
ich denke, das ist doch kein Penalty. Der hat dann prompt verschossen nachher. Aber der ist souverän verwandelt gewesen.
Also eben, an dem sieht man ja, dass es einer war.
Der Messi ist ja so ein Fairplayer, oder?
Genau.
Ja gut, die den Penalty schiessen müssen, die müssen sich einfach verwandeln, warum das Penalty jetzt da ist.
Die müssen das mit ihrem Gewissen vereinbaren, dass sie den versenken.
Ja, ja. Gut. Wenn's gut, jetzt sind wir am richtigen Ort.
Das ist der Steuersünder Lionel Messi sicher der richtige Mann, der die katarischen Millionen problemlos genommen hat.
Nein, aber natürlich auch wieder Match. Also, das war für mich dann gleich nicht matchentscheidend gewesen. Wenn du nachher 3-0 gewinnst und sie sind klar dominant gewesen, Kroatien hat es irgendwie nicht auf die Reihe gebracht, nach vorne nicht gefährlich geworden, wirklich. Absolut verdiente Sieger. Und sie haben einfach auch mehr Wellen, glaube ich, oder?
Gut,
also
die Kroaten haben am Anfang
natürlich haben sie auch Wellen, aber das zeigt man natürlich
sensationelle
Platte. Super Floskel.
Du hast einen guten Lauf. Warte, jetzt mal, wir haben einen psychologisch richtig wichtigen Zeitpunkt gehabt, nachher einen gefährlichen Zweitore-Vorsprung. Und den kannst du eigentlich nur mehr aufholen. Wenn es mehr will. Nein, wie ist es gegangen? Wenn es mehr willst.
Ja.
Ja. Nein, du kannst im Prinzip unbedingt nur die Wende verhindern nach einem psychologisch wichtig gefallenen, gefährlichen Zweitore-Vorsprung, wenn es dann mehr willst als der Gegner.
Gut, wir sind sportpsychologisch sind wir Benchmark, also was da an neuen
Thesen
und Fakten rauskommt, das muss man sich aufschreiben.
Jedes Lehrbuch rein für die Trainer, oder?
Ja, ja, man, ja. Kann davon ausgehen, wobei dass in Macklingen künftig einfach die Sendung abgespielt wird.
Am Anfang bei dem Spiel nicht wirklich optimistisch gewesen, weil Kroaten nicht nur Ballbesitz hatten, sondern der auch führen getragen haben, den Ballbesitz. Dort hat dann im letzten Drittel Durchschlagskraft ein bisschen gefehlt. Wobei, ich glaube, mit ein bisschen Geduld hätte er mehr können rausschauen können. Aber dann ist halt dann die Szene gekommen, die ist aus dem Nichts gekommen quasi. Der Steilpass dort, die Argentinier haben ja nicht wirklich strategisch nach vorne gespielt, sondern so nadelstichartig mal etwas versucht. Das 2-0 war ähnlich gewesen. Gut, wie das fällt, da frage ich mich dann einiges Glück dabei, zweimal ein Prellball und der hat er immer noch vor dem Fuß. Also so eindeutig war es nicht gewesen.
Er hat dann einfach reingelaufen.
Es ist dann halt mit dem 2-0 gegen die Argentinier, muss ich sagen, sollte es eigentlich schwer sein, wobei die Holländer haben bewiesen, es geht auch anders. Dort hat man dann den taktischen Schlüssel
gefällt. Kroatien hat auch keinen Wout Weghorst.
Aber der Bruno Petkovic.
Ja, aber nur einen und zwei. Und der Luc de Jong ist dann oben gewesen. Und der Berghuis ist auch, der ein fieser Typ ist, der sie kann, der eine ganz andere Kultur plötzlich in das Spiel hineinbringt. Gut, eben. Am Schluss der Sololauf von Messi im rechten Couloir, unwiderstehlich. Ja, das ist dann halt. Das bleibt als Erinnerung zurück. Für mich war es nicht so klar gewesen. Eigentlich sind die Kroaten nicht sagen Sie mal, einem neutralen Beobachter, der das analysieren müsste, würde ich nicht sagen, das war ein 3-0-Match.
Aber ein 2-0-Match war es, würde ich sagen. Also sie waren relativ zahnlos und hilflos, vor allem am Schluss. Oder? Also sie haben nicht, im Gegensatz zu den Holländern, die dann nochmal können, etwas drauflegen, ist bei den Kroaten dort so ein bisschen der Wind, ist gar nie, die haben nie Rückenwind bekommen.
Man muss sie auch verstehen, also wenn man das Resultat beobachtet, was sie haben in der WM, ich glaube, ein Match gewonnen, 4-1 gegen
Australien.
Australien.
Ich glaube so, oder? In der Gruppe gehabt, ja.
Von einem gewonnen, sonst eigentlich unentschieden und fast kein Goal gekriegt. Also das ist der Name, wenn du dann zwei Goal kriegst, plötzlich das...
Jede Taktik ist sicher gewesen, möglichst lang das 0-0 haben, oder? Ja. Das ist klar gewesen. Und nachher so den Gegner zermürben und irgendwann dann zuschlagen, oder? Das ist so, wie sie so ähnlich gegen Brasilien gemacht haben, obwohl sie dann dort auch zuerst 0-1 hinter sind. Aber ja, für mich unter dem Strich diskussionslos verdiente Sieger. Absolut.
Ja, was ist genau Kanada? Hat man 4-1.
Ah, Kanada.
Saudi-Arabien 1-0. Das war schon ein Testspiel. Dort hat man schon können ahnen, dass man jetzt nicht wird alles kurz und klein schiessen. Dann haben wir genau Marokko 0-0. Da gibt es jetzt ein Rückspiel. Das war mir nicht klar auf Spielplatz 3. Das Rückspiel vor Spieltag 1 aus der Gruppenphase. Dann Kanada 4-1 und Belgien 0-0. Ja. Und dann zweimal alles ausgereizt im Penaltyschiess und dann resultatmäßig mindestens eine klare Sache. Was mich erstaunt hat, ist, dass man den Petkovic tatsächlich nicht von Anfang an gebracht hat oder etwas versucht hat, den Argentinier entgegenzusetzen. Klar, wenn es in die Hose geht, kann man dann sagen, wie bei Murat Yakin, warum probierst du im wichtigsten Spiel des Jahres etwas Neues? Das hat jetzt der Herr Dalic nicht probiert für Kroatien und ja, ist auch gescheitert. Aber so bei den Holländern so eine Seite rausreißen aus dem Reinheft und schauen, was funktioniert hat, hätte ich mir eigentlich gewünscht.
Ja, aber das ist doch ein bisschen, man kopiert sich gegenseitig.
Ja, also,
wenn du das Gefühl hast, wenn die Taktik anschaust, die eine Taktik funktioniert bei einer Nation oder bei einem Club. Ich sage immer, der Guardiola mit seinem Pressing zum Beispiel oder mit seinem Aufbauspiel, dass die von hinten aufbauen. Und die Idee ist doch, dass die anderen das nachmachen, obwohl sie eigentlich genau wissen, wir können das nicht, weil wir nicht Spieler dazu haben. Jetzt bei der Nationalmannschaft hast du das Gefühl, zum Teil die Taktik, die muss immer die gleiche bleiben, egal was für ein Gegner auf der anderen Seite steht. Darum eben die Holländer, wenn die Idee ist, jetzt ist Not am Mann, jetzt muss ich zwei Goal schiessen, dann änderst du deine Taktik. Wieso machst du das nicht von Anfang an? Könntest du den Gegner überrumpeln, wenn du 2-0 führst, hast du ja nicht die Idee, dass die nachher wieder aufholen, oder? Dann dominierst du weiter und bringst das Spiel. Hey, dort fehlt mir irgendwo durch ein bisschen Finesse, man macht sich alles noch. Der Jorge Valdano hat in einem wunderschönen Interview mit dem Guardian und der Süddeutschen gesagt, er hätte das Gefühl, wenn heute einer wieder anfangen, das Training mit Drohnen filmen, was sie jetzt ja auch schon machen, dann fährt der Nachbarclub das auch machen, weiss gar nicht warum, einfach, dass man es auch gemacht hat. Und so kommt es mir ab und zu bei der Taktik vor. Also warum muss man denn die eigene Taktik haben? Ist es nicht viel logischer, wenn man seine eigene Taktik aufgrund von der Stärke, die man hat, also Spielerqualität, und dann noch den Einfluss vom Gegner dazu nimmt und dann sagt, da basteln wir etwas Gescheites daraus, als einfach immer das Gleiche machen und nachher müssen irgendwie die Handbremse oder den Notfallschirm ziehen und jetzt müssen wir noch etwas erfinden, wo dann gegen die erfolgversprechender ist als unser Plan A. Komisch.
Ja gut, ich bin schon Freund davon und sehe natürlich schon den Grund, warum Trainer ihrer Mann eine Idee von einer Spielweise haben und die auf ihre Mannschaft dann übertragen wollen. Also so eine gewisse Handschrift, das macht ja auch Sinn und hat in der Vergangenheit ja auch gezeigt, führt auch zum Erfolg.
Das machen die grossen Trainer, oder? Aber was würdest du sagen, so wie viel Prozent von den Trainern, die wir haben, zum Beispiel in der Super League, nehmen einfach irgendein Schema, das es gibt und sagen, ja gut, die dort machen es auch, jetzt spielen wir auch das. Also die Marokkaner haben zum Beispiel angefangen gegen die Franzosen mit 5-4-1, oder? Das sind die zwei Reisebüsse, die man irgendwo so aufstellt, dass niemand durchkommt.
Mourinho-Taktik.
Und dann ist...
ist im Herr Seis der Oberschenkel
nach 20 vereist. Minuten ist im Herr Seis der Oberschenkel geplatzt, ja, und dann haben sie müssen umstellen auf das, was sie vorher schon gespielt haben. Und eben, was mich dort dann überrascht hat oder und auch erfreut hat, dass die Gefühle wirklich auch raffiniert und zielgerichtet gespielt haben mit viel Direktpässe, die eh an Defensive können aushebeln.
das ist, also, wir reden wir jetzt über Marokko-Frankreich.
Nein, das war nur ein Beispiel, gewesen, aber wie viel Prozent der Trainer hast du das Gefühl, sind tatsächlich in der Lage, eine Taktik zu entwickeln, wo
eine eigene?
Ja, wo jetzt nicht einfach etwas abgeschaut ist und sagen, weil die das machen, machen wir es auch, weil so macht man es im Moment.
Das ist eine gute Frage. Also eigentlich sollte das jeder Trainer irgendwo durch sein, der sich mit Fußball beschäftigt. Man sagt, also, man soll sich zusammensammeln, überall ein bisschen etwas. Ich sage ja auch viele Spieler, weil es ist dein bester Trainer gewesen, wer imitiert jetzt einen Spieler, der Trainer werden, oder? Dann sagen sie, ja, ist meistens die Standardantwort, ich habe mir von jedem das Beste quasi abgeschaut, einen schlechten vorgenommen mache ich nicht, oder?
Ja, also der Louis van Gaal zum Beispiel hat ja auch eine Taktik
angewendet, aber gibt im Fußball das
die Holländer nicht wollen, oder?
Ja. Gesagt,
ja, wir spielen traditionell.
Aber, so, er, aber ich glaube, dort ist der Grund gewesen, weil er sagt, ich habe einfach nicht Spielermaterial, um Football total spielen.
Eben, oder? Genau, also ja. dann machst du es auch nicht.
Ja,
also van Gaal schaut, was er hat und aufgrund von dem entscheidet er nachher, wie er spielt.
Aber völlig nachvollziehbar, oder?
Absolut.
Ja.
So sollte es eigentlich sein.
Ein Trainer muss ja sehen, was hat er und aus dem das Beste rausholen. Das klingt jetzt auch ein bisschen platt, aber es ist eigentlich so. Oder? Aber ich glaube, der Fußball gibt dann zu wenig her, dass all die x-tausend Trainer auf der ganzen Welt, jeder kann eine eigene Handschrift haben, und die sich dann nicht irgendwie deckt mit anderen.
Also ich finde, es wird einfach zu viel rumgerannt. Das wird viel wichtiger als alles andere, ist offensichtlich zu rumspringen. Also siehst du, Ende
ja, aber,
Spiel kommt eine Statistik, und er sagt, die sind 18 Kilometer gerannt im Schnitt, oder weiss ich, was sind die anderen nur 15? Was sagt mir denn das? Also,
das wäre hervorragend.
Wenn Spanier immer den Ball haben gegen Japan, glaube ich, oder gegen wer ist es gewesen, Spanier? Nein, gegen Marokkaner zum Beispiel, im Achtelfinale. Die haben immer den Ball gehabt. Also springen die doch weniger im Zeug um, weil der Ball die Distanz zurücklegt, wo sie auch könnten zurücklegen, aber der Ball kann es viel schneller. Und die anderen müssen den Ball nachjagen, also sind die mehr gelaufen. Wie aussagekräftig ist denn das?
Gut, die Statistik ist immer nur so intelligent wie der sie interpretiert. Das ist logisch.
Das heisst ja nicht, dass du mehr Ballbesitz hast. Das heisst ja nicht immer automatisch, dass du bessere Chancen hast zum Gewinnen.
Nein, aber es wird uns suggeriert, oder, mit diesen Einblenden.
Ja, natürlich. Das war die bessere Mannschaft, weil sie mehr den Ball haben, oder? Nein, da bin ich schon bei dir. Aber das ist ja wirklich eine Frage von der Grundausrichtung. Das ist ja inzwischen Standard, dass man sagt, Ballbesitz allein. Kannst du dir gar nicht kaufen.
Du brauchst ja die Individualisten, die ausgewöhnlichen Spieler, die Differenz machen. Ob jetzt die 15 Kilometer springen oder nicht, das ist eigentlich egal. Wichtig ist, was die machen, wenn sie den Ball haben. Also der Messi steht am Lumenand und wartet. Bei dem habe ich immer das Gefühl, der prägt sich ein, wie gespielt wird. Und das gibt
der schaut sich den Gegner aus. Und wenn,
das vermittelt dem einen Gesamteindruck und dann weiss er auch, wo seine Laufwege hingehen müssen und wo er den Ball hinspielen kann.
Aber das ist
können die wenigsten so etwas,
oder? Absolut. Und Mbappé ist genau die gleiche Geschichte gegen Marokko. Oder? Ich meine, er ist zweimal entscheidend beteiligt bei diesen Goal und man kann jetzt sagen, zweimal misslingt die Aktion, zweimal werden seine Schüsse geblockt oder abgefälscht. Aber ohne dass, wenn er sich nicht so in die Position gebracht hat und nicht das provoziert hat, wäre es gar nicht zu diesen Goalschüssen nachher gekommen.
Ein anderer kann das gar nicht.
Ja. Ich meine, gerade beim 2-0, wenn er dort die drei Spieler durch...
Ja, das ist fantastisch.
Ja. Ja.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn man die zwei anschaut, Messi und Mbappé, spielen die zusammen bei PSG, oder? Und dann haben sie noch den dritten, der Neymar. Und wenn du die anschaust, oder? Wie bringen sie denn die fertig, die Champions League nicht zu gewinnen?
Das ist eine sehr gute Frage. Das muss man tatsächlich sagen. Vielleicht ist der Trainer eben gleich wichtig, wer weiß. Aber wenn wir schon bei der Taktik sind, jetzt am Sonntag, am 4., wie wir ja wissen, der Final, muss Taktik, also die von den Argentinier ist klar, oder? Die versuchen Beizenschlägerei eigentlich anzuzetteln. Kurz vor Abpfiff wahrscheinlich schon, wenn es irgendwie geht.
Ja, gut,
zwischen Nationalhymne und Abpfiff wird man dort schon mal irgendeinem im Herr Dembele oder so irgendeinem, der halt gerade zur falschen Zeit am falschen Ort ist, auf die Zeche stehen und so tun, als ob nichts gewesen wäre. Hm. Irgendein Herr Paredes oder so. Und Franzosen?
Franzosen sind klinisch, die sind eiskalt, zum Teil sogar zynisch, oder, wie die spielen. Und die Argentiner haben meiner Meinung nach nur eine Chance, wenn sie das Spiel können zerrütten können. Also es muss Chaos her. Das ist auch immer
vorgehensweise gewesen.
Bei den Argentinern hat man 78 geschaut mit Korruption, Peru. Hat müssen mindestens mit 4 Goal Unterschied verlieren. 86, das Handsgoal von Maradona. Irgendetwas ist immer dort und das ist für sie auch das Verständnis vom Spiel. Eben die Strassenköter-Mentalität mit allen Mitteln der Sieg, egal ob es legal ist oder nicht. Und dazu gehört auch die Stimmung, oder? Also es wird gefault, es wird sich fallen lassen, es wird gejammert. Und das zerrüttet das Spiel, oder? Das ist, wie unser Hockey-Analyst Henny sagt, ein disruptives Ereignis, also die Ordnung wird auf den Kopf gestellt.
Disruptives Ereignis.
Und wenn du dann Franzosen hast, die sich auch kaum aus der Ruhe bringen, dann bin ich gespannt, wie weit das führt. Oder?
Also mein grösserer Härte hast du das Halbfinale, was Kulissen angeht, Stimmung, auspfiffen werden. Also gegen Marokko haben sie nicht können bekommen, jetzt vor dem Finale gegen Argentinien, wo auch bin ich mit der Einigung, gehe ich auch davon aus, dass Argentinien wird probieren, die aus der Reserve zu locken, aber das wird ihnen nicht gelingen.
Ich bin gespannt, weil Franzosen, also jetzt gerade der Halbfinale gegen Marokko, dort sind sie schon zum Teil eben nicht nur kontrolliert, sondern fast ein bisschen phlegmatisch gewesen. Also die Viertelstunde vor der Pause, wo Marokko plötzlich anfängt, Fußball spielen und merkt, okay, jetzt müssen wir ein Goal schiessen, irgendeinmal. Das ist, also dort sind sie schwimmen gerade. Und es hat nachher auch nach der Pause durchaus Passagen gehabt, wo sie die Spielkontrolle nicht so hatten, wie sie sie sonst haben. Jetzt werden die Marokkaner, glaube ich, immer noch unterschätzt. Also sie haben wirklich einfach auch richtig gute Fußballer dabei. Und zwar offensiv und defensiv. Aber da nimmt es mich jetzt schon Wunder, weil man sagt dann so, ja, die können dann schon nochmal einen Gang aufschalten, wenn sie müssen. Aber also im Halbfinale hätten sie meiner Meinung nach müssen, bis nachher irgendwie 10 Minuten vor Schluss das 2-0 fällt und dann ist die Sache mehr oder weniger gelaufen. Aber sie haben vorher die Spielkontrolle nicht gehabt, die sie eigentlich hätten sollen haben.
Es ist ein ganz schmaler Grat, oder? Sie verlassen sich einfach drauf. Wir haben den Mbappé, auf der anderen Seite den Dembélé, wir haben in der Mitte Griezmann. Wir haben einfach die Top-Individualisten, jetzt habe ich es können sagen, die uns dann schon den Match entscheiden. Es ist so ein bisschen ein Kokettieren damit, oder? Der Mbappé säckelt dann irgendwann schon noch drinnen davon. Wenn er dann nicht so gestoppt wird, schnell Input. Für mich übrigens die Szene von der WM, Grätsche vom Amrabat. Ja. Sensationell, wow, oder? Ich finde es auch super, hätte Schiri das nicht abpfiffen. wieder zurück. Ich glaube einfach, das ist ihre Spielweise auch so. Sie kokettieren einfach damit, es kommt dann schon gut, weil wir haben so gute Spieler. Und das ist bis jetzt aufgegangen. Es geht auch in der Abwehr auf. Ibrahim Konaté gestern reingekommen in die Mannschaft, einen überragenden Match gemacht. Ich weiß nicht, geht für mich dann unter, oder? Natürlich bei all dem Jubelstöhnen für Mbappé. Ohne den sieht es vielleicht anders aus, ja?
Ja, Gott, sie sind es halt gewöhnt, mit dem N'Golo Kanté einen im Mittelfeld zu haben, der eigentlich alles abräumt. Nicht abräumt physisch, sondern an Bell, oder? Was der absorbiert, dort, wenn du so einen nicht mehr hast. Brauchst irgendwo durch einen Ersatz. Interessanterweise, gegen Marokko haben sie ja nicht hochgepresst, überhaupt nicht. Sie haben sie geholt. Wahrscheinlich eine taktische Finesse in dem Sinn, dass man sie gar nicht dazu geholt hat, hinten reinzustehen. Dann gibst du einfach den Ball und schaust mal, was sie machen. Das kann dann natürlich ins Auge gehen. Aber eben, weil sie dort sehr pragmatisch sind und auch wissen, wir haben dann auch noch einen Griezmann, der auch Bälle abgeräumt hat, hinten in der Defensive. Bass hinter die erste Linie rein. Von der Grundlinie aus, wo er einfach aufgrund von der Spielintelligenz kann abfressen. Und ich glaube, das kriegt die ganze Mannschaft mit. Darum könnte ja mit dieser Selbstsicherheit relativ gelassen mit einem Gegner umgehen. Oder?
Darum ist für mich, das ist jetzt gut, sprichst du das an, Griezmann ist für mich so ein bisschen der Spieler vom Turnier, wenn man so will. Also von den Franzosen. Mbappé ist klar, das ist ihr bester Spieler, logisch. Aber Griezmann hat sich komplett neu erfunden, hast du das Gefühl? Also er hat ja eine schwierige Saison oder schwierige 18 Monate wahrscheinlich. Ist sogar ja, mehr, weiss ich nicht.
Irgendwie Anfang Saison nur eine halbe Stunde spielen. Damit
genau, die absurde
damit
er
nicht 40 Millionen kostet.
Ein Sparfuchs Diego Simeone hat ihm das Leben auch noch schwer Scholo gemacht.
Ja gut, und das ist dort lernst du, wie man taktisch Fußball spielt bei einem argentinischen Trainer, oder?
Genau, offensichtlich. Aber spielen hat er aber nicht wirklich dürfen. Vor allem dürfen zuschauen, wie man es macht. Und jetzt später und hat die WM extrem genutzt zu seinem Vorteil.
Das also, wird uns noch wehtun, glaube ich. Also, Cholo Simeone.
Also, du redest für Argentinien.
Wenn der Griezmann wenn der Griezmann ein bisschen müder wäre, dann wäre er nicht so gut.
Ah, ja, jetzt
also
gesehen,
ist der die Schuld, wo er nicht so viel spielt.
Nein.
Das ist ein Hirngespinst.
Der Tag, wo der Diego Simeone die argentinische Nationalmannschaft übernimmt. Weil dann ist, glaube ich, dann wirklich, das überlebt niemand.
Gut, wir haben ja schon gesagt, wo der Rodrigo de Paul zu Athleti ist, gesagt, das geht nicht. Das geht sehr wohl. Also, der Joao Felix ist ja auch kommt in dem Geflecht schon klar. Man fragt sich dann schon, irgendwann sollte man schon ein bisschen offensiver einmal. Aber Das wird, glaube ich, nicht passieren.
Wahrscheinlich nicht.
Schon
noch ja, wer weiß. Aber Griezmann, also wirklich, bin ich jetzt sehr gespannt, wie das nachher im Finale funktioniert. Wenn gerade das Zentrum von den Argentinier, das er dann wahrscheinlich müsste bearbeiten, das ist robust. Und dann haben sie noch den Enzo Fernandes, was auch so ein bisschen eine Entdeckung ist von diesem Turnier. Also wahrscheinlich auch einer von denen. Eigentlich ist es unerwarteterweise Gegenstück zum Griezmann. Also defensiv gut, offensiv sehr stark. Spielt er in Portugal immer noch, oder? Benfica. Irgendwo dort.
Ich glaub's, ja.
Also wahrscheinlich auch einer, der demnächst mal noch einen grösseren Transfer vor sich hat.
Ja.
So auf die Auseinandersetzung, auf das Duell bin ich gespannt. Und das hat jetzt vor der WM nicht erwartet, dass der Antoine Griezmann so weit hinten anfängt Kreise von anderen stören.
Ich weiß nicht, ob er dort fast ein bisschen die Rolle vom Kante spielt, dass sich der Didier Deschamps überlegt hat, wer könnte den ersetzen. Der Kante hat ja auch, sage jetzt mal, Spielmacherqualität im Sinne von die eroberte Bälle kann der auch sinnstiftend verwerten. Also das ist nicht einer, der nachher einfach nur den Rückpass sucht, sondern der hat schon einen konstruktiven Einfluss auf das Spiel.
Macht
und der Griezmann, dass der völlig unprätentiös auftritt jetzt, das war ja früher auch weiter vorne gewesen und schöne Goal geschossen. Das ist so wie ein Patron geworden von einer Mannschaft.
Ja, aber da muss man da wiederum dem Trainer, dem Deschamps, Kränzli winden, oder? Hat er das herbekommen? Ich meine, der Griezmann ist nicht irgendjemand, oder? Ich meine, ein stolzer Spieler von Barcelona, ist schon Weltmeister, schon im besten Fußballalter. Also der muss sich nicht mehr beweisen und sagen, dass er kann shooten, oder? Aber dass er das herbekommt, dass der sich so in den Dienst von der Mannschaft stellt und Joe quasi den anderen überlässt, das ist auch ein Verdienst vom Trainer Didier Deschamps, wo das grundsätzlich, oder? Ich meine, bei diesen Franzosen schwelt ja immer irgendwo durch einen Konflikt, sei es auf dem Platz, neben dem Platz, zwischenmenschlich. Und das ist schon stark, oder? Und ich glaube, er ist dort, wir sagen ja das auch heutzutage, sind Trainer irgendwie mehr Psychologen. Und ich glaube schon, dass das eine von seinen Hauptaufgaben ist, weil er halt einfach sich schon verlassen kann auf die Qualität von seiner Mannschaft. Die ist einfach unglaublich gross, wenn man sieht, wer nicht dabei ist. Oder? Pogba, der momentan zwar mehr mit sich selbst zu kämpfen hat, aber unbestritten ein sensationeller Fußballer,
wenn er in Form ist und
Lust hat. Ja, absolut. Kein Kanté, haben wir vorhin gesehen. Benzema, Weltfußballer, fehlt einfach, aber den vermisst niemand. Weil jetzt plötzlich der 36-jährige Giroud, oder? Auch Goal schießt, oder?
Und Gott, der ist froh, dass der andere nicht da ist.
Absolut. Erstens
mal, weil er spielen darf, zweitens, weil er nochmal als Kartfahrer bezeichnet hat, wo nicht Formel 1 ist,
wenn er selber... Und jetzt wird er vielleicht zum zweiten Mal Weltmeister und der Benzema nie, weil letztes Mal war ja noch die suspendiert, ist eine Wahnsinnsgeschichte, oder? Ja, eben, darum muss man auch wirklich die Arbeit vom Didier Deschamps, der jetzt übrigens zum dritten Mal schon Weltmeister werden mit Frankreich. Einmal als Spieler, zweimal als Trainer. Ja, genau. Also,
jetzt hast du mich überredet, jetzt bin ich auch Franzose.
Aber während dem Franzose einen alten Stürmer vorhin inheim, der jetzt sein 53. Goal geschossen hat, zuletzt, haben die Argentinier einen ganz jungen. Einen, der... Also ich habe nicht genau gewusst, was erwarten von ihm, weil er zu Manchester City gewechselt ist im vergangenen Sommer und dummerweise das gleichzeitig mit dem Erling Haaland gemacht hat, der relativ schnell entschieden hat, dass er wahrscheinlich die beste Lösung ist, das auch sehr glaubhaft vermittelt hat. Mhm. Julian Alvarez gegen Kroatien im Halbfinale. Also laut dem Lionel Messi, der Mann vom Spiel, der Messi hat einen sehr, sehr hässlichen Kübel von Budweiser als Man of the Match zwar rüberkommen, hat dann aber gefunden, ja, andere haben mehr gemacht. Das ist jetzt vielleicht auch seine Bescheidenheit. Aber hat einen immens grossen Einfluss auf das argentinische Spiel. Veredelt irgendwo die sehr, sehr solide Handarbeit, die ganz viel rundherum macht. Also Messi ist klar, das ist Hand, Kopf, Fuß, das ganze Programm, Herz und Seele von dieser Mannschaft. Und dann ist aber irgendwie Fernandes, der das Spiel lenkt und vorne in der Alvarez, der recht viel
das provoziert auch. Du brauchst auch die zwei Goal, die entstehen wegen dem zuerst Penalty gewesen, und ein Teufel auf das zweite, der Lauf mit dem Ball selber aufgrund von Prellbälle. Ein bisschen glücklich, aber du brauchst
ja, aber nicht Glück.
Die Dimension brauchst von dem. Oder? Nur der Messi allein, der kann die Leute schwindelig trippeln, der kann sich aber auch irgendwo verlieren, wenn nichts rum ist eine Option. Wir haben die Pässe gesehen, wo er auch spielt. Jetzt der Alvarez, auf den Alvarez von der Grundlinie aus, war vor allem das Dribbling wunderbar gewesen. Der Abschluss nachher relativ einfach. Aber der Pass gegen Holland zum Beispiel, das können ganz wenige Spieler auf der Welt. Aber er braucht die Leute, die in die Tiefe laufen, auch, um ihm die Möglichkeit zu geben, so zu spielen, wenn er spielt. Und da ist Trauber sicher sehr, sehr wichtig für das Spiel von den Argentinien. Jetzt musst du mal überlegen, wenn der Haaland da wäre, der ist doppelt so gut, mindestens wie der Alvarez, sagt er wahrscheinlich selber, dann hätte der jetzt schon 8 Goal.
So? Das kannst du eben nicht
eigentlich. Das ist Statistik. Das ist Statistik.
Ja, absolut, ja. Statistik ist die Klasse. Ja.
was haben wir gesagt? Jede Stadt, egal.
Ja. Ja. Nein, der Alvarez ist wahrscheinlich auch der Spieler, der besser zum Messi passt, weil er auch für Messi spielt, für ihn arbeitet, als die, die auf der Bank hocken, die Stürmer bei Argentinien. Das sind keine Leugeli mit Lautaro Martinez, Inter Mailand, Dybala, Juventus Turin. Das sind auf dem Papier 2 Stufen höher einzuschätzen, oder? Und beide schon eine riesige Karriere hinter sich, aber der Trainer denkt sich wahrscheinlich, die sind selber stolz, sie wollen selber sich verwirklichen und das hat der Alvarez nicht im Sinn, der dient dem Messi und darum passt er besser dorthin, oder? Darum spielt er.
Also er unterstreicht es ja tatsächlich mit Leistung. Absolut. Also es gibt gar keinen Grund, etwas zu ändern. Ja, jetzt auch der, also Lautaro gerade hat mich, jetzt weiß ich nicht, welcher Match es ist, er macht ja dann den entscheidenden Penalty gegen Holland, also von dem her, er hat schon seinen Teil
im Moment gehabt, aber er spielt nicht von Anfang an.
Und hat ein Spiel gehabt, wo ich das Gefühl hatte, er passt nicht so richtig rein in die Mannschaft. Er hat nicht so, eben, es sind weniger Minuten gewesen, darum ist das jetzt wahrscheinlich auch unfair, das so absolut zu formulieren, aber dort merkt man schon, dass es zusammenpasst und das ist jetzt auch viel thematisiert worden. Hängt wahrscheinlich schon damit zusammen, dass das alles Messi-Fans waren früher. Mhm. Wahrscheinlich immer noch sein, aber die haben den, ich glaube, du hast das auch irgendwann mal geschrieben, kürzlich, die Geschichte vom Enzo Fernandes, wo irgendwie mit 16
auf ich Social nicht, aber Media, ja, die haben wir geschrieben, ja, genau,
auf Social Media
rührende, bitte nicht zurücktreten, oder?
Rührende Worte an Messi gerichtet ja. Und jetzt spielen sie im gleichen Team, das
bedeutet ihm auch mega viel, oder? Und die Demut und wir hätten immer, sollen Trainer die besten, sagt immer, sollen Trainer die besten 11 oder die 11 besten aufstellen. Der Unterschied ergibt sich dann, oder? Und ja, und Scaloni hat definitiv, ich besetzen auf die beste 11, oder? Wo einfach menschlich am besten harmoniert, oder?
Ja, kommt da hatten wir vorher von PSG geredet, Ronaldo.
Ja, und darum ist es vielleicht eben
der Ronaldo. Da haben sie nicht mehr
noch. Nein, der ist nicht gehört.
Noch nicht vielleicht. Vielleicht kommt er ja auch noch.
Aber die drei, das Triumvirat dort, was es nicht herbringt, bis jetzt die Champions League zu gewinnen, das deutet ja genau auf das hin.
Also, oder passen die jetzt Überfluss.
Ist fast wichtiger als
jeder will die Qualität ja vom Einzelnen. Oder? Und wenn der eine Joe hat, sagen die anderen so, jetzt mache ich nichts mehr. Also, ich säckle nicht noch für den anderen, für das bin ich mir schade, oder? Das ist jetzt ein bisschen polemisch formuliert, aber es geht wahrscheinlich in die Richtung.
Also der Messi hat mir immer bei Barcelona zum Beispiel, er ist sich sehr bewusst gewesen, dass er die Leute hinter ihm braucht oder neben ihm. Mhm. Xavi und
Iniesta,
genau.
Busquets, ja.
Dass die Leute sehr wichtig sind und er hat sich ja dort am wohlsten gefühlt, in dem Verbund drinnen, also nicht unbedingt. Natürlich ist er mit seinen Aktionen außergewöhnlich. Haben die auch immer gesagt, das kann nur er, aber er kann es nicht ohne die anderen.
Es verdreht nur ein König in einer Mannschaft. Es verdreht nicht mehr als ein König in einer Mannschaft. Das funktioniert nicht.
Und dann muss sich eben auch so verhalten, dass die anderen Lust haben, mit dem zusammen das Maximale zu erreichen. Und das musst du dann auch vermitteln können. Habe ich das Gefühl. Und das bringt der Messi eigentlich jetzt wunderbar rüber. Oder? Seit dem Sinneswandel, den er auch durchgemacht hat. Ich glaube, mit dem Sieg bei der Coppa 2021. Ein gewisses Selbstbewusstsein, jetzt mit dieser Mannschaft wollen etwas zu erreichen und nicht die ganze Last auf seinen Schultern. Und er muss alles allein machen, obwohl er das, was er allein macht, das macht er ja wunderbar.
Wir erinnern uns, der erste Match gegen Saudi-Arabien 1-2, es ist fast nicht wahr, oder? Aber einfach durchfiegen im richtigen Moment wahrscheinlich, oder?
Ja gut, im Nachhinein sieht man immer klarer, oder? Ja. Der Rückspiegel ist das Objekt näher, als
einfach nur noch so einen kleinen Einwurf.
Natürlich, genau. Ja. Wir haben dort auch gesagt, du verlierst lieber den ersten Match als den letzten. Das ist eine Floskel, Phrasendrescherei. Besser geht es nicht mehr.
Das ist zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt allerdings, die Niederlage im ersten Spiel.
Und Saudi-Arabien kannst du noch reagieren, in dem Moment sein,
oder? Aber du musst gleich reagieren. Die Deutschen haben den ersten Match schon 2-1 verloren. Und haben gewusst, wir müssen reagieren. Es ist einfach nicht gelungen, oder? Gut, der Ball war halt aus dort. der Japaner gegen Spanier. Dann wäre es anders gekommen. Aber über die Säule müssen wir noch mal reden.
Haben nein, gesagt, bitte, das nicht. Bitte nicht. Im Vorgespräch.
In Top 11.
Im Vorgespräch. Es ist gut, nehmen wir nicht an. Also auf. Im Vorgespräch ist plötzlich, also ich weiss gar nicht, wie das hätte passieren können, ist die Diskussion auf eine Niklas Süle geraten wieder, wo seit Monaten gefühlt nicht mehr Teil von dieser Weltmeisterschaft ist. Also das sparen wir aus, uns auf für, würde ich sagen, für nach dem Turnier. Über die zwei Goalien könnte man noch schnell reden. Ihr habt vorhin Copa America angesprochen, das ist ja der Herr Martinez Emiliano. Martinez, auch ein entscheidender Faktor gewesen. Das Gleiche kann man jetzt für das Turnier sagen, also vielleicht am deutlichsten im Viertelfinale, wo er sein Teil zu der, wenn man beim Sprachbild von der Beizenschlägerei bleiben, zum Unheil auch beigetragen hat. Sowohl während dem Spiel, also auch im Penaltyschiessen, wo es also herrliche Aufnahmen gibt mit diesen Mätzli, wenn er da trippt, ein gegnerischer Spieler den Ball herheben und dann nachher auf die Seite schmeißen. Also Kindergarten vom Höchsten. Nachher ein Gepolter nach dem Match gegen Schiedsrichter, hat ihm unterstellt, er sei parteiisch gewesen. Jetzt aber unbestritten ein guter Goalie, nicht so richtig gefordert gegen Kroaten. Das könnte sich jetzt ändern. Wer hat den Vorteil, wenn auf der anderen Seite Hugo Lloris, Weltmeister-Goalie, nicht ganz der Jüngste, aber
unglaublich solid,
eigentlich
oder?
Einer, der weiss, was er tut.
Ich habe das Gefühl gehabt, dass es schon sehr, sehr gefordert ist worden, die WM. Der Penalty vom Kane ist einfach übers Goal, oder? Hätte er nicht müssen haben im Viertelfinale.
Der, der aufs Goal kam, hat er nicht gehabt.
Ja, ist er in die Fallcheck, also... Das gut, kann er nicht.
Ja, das ist unglaublich
schwierig. Der ist auch abgerührt genug. Darum steht er dort noch im Goal. Es hat ja Leute, die hinten andrücken. Aber
ist der ewige Goal-Idee.
Keine Schwäche offeriert. Bei Argentinien muss ich sagen, ist der erste Goalie, der mich überzeugt, seit dem Neri Alberto Pumpido. Wo, weiss ich, wenn er 78, glaube ich, im Goal gestanden
ist. 25.
Nein, das habe ich schon nicht. Es hat schon Panini-Bildchen gegeben von dem, das weiss ich. die Argentiner sind eigentlich haben sich nie ausgezeichnet durch ihre Wahnsinns-Goalie.
Ja. Nicht die, so wie die Deutschen.
Die sind, eben genau, die sind mehr oder weniger einfach Beigemüse gewesen. Du hast einen Goalie, der hebt das.
Muss auch noch einen haben. Aber schiessen ja so viel Goal, oder?
Bringt
ja. Brauchen gar keinen Goalie.
Ja, eben wenn du dann aber in ein Penalty schiessen musst, bist du froh, wenn du so eine Figur hast, wie der, wo man jetzt hat. Wie heisst er?
Emi Martinez.
Genau.
Dibu, sagen sie.
Dibu Martinez.
Genau.
Ja, ist
also ich glaube nicht, dass sich ich bin zwar schlechte Voraussagen der WM, aber ich glaube nicht, dass sich der Final wird auf der Goalie-Position entscheiden. Außer wir gehen das Penalty schießen, aber.
Ja. Da würden wir ja von schwerwiegenden Fehlern reden. Also es sind beides Goalie, die nicht irgendwelche komischen eigenen Goal fabrizieren oder Rückpässe reinlösen oder irgend so etwas. Das wäre dann. Weil dann verheerend vorbei.
Ja gut, wenn sie es regelmässig würden machen, hätte man es wahrscheinlich nicht aufgeboten. Die Frage ist, gibt es einen, der unter dem Druck oder unter dem Eindruck von dem, der jetzt da auf ihn zukommt, in der Wüste, noch einmal dann doch irgendwo eine Unsicherheit zeigt? Lloris hat, glaube ich, doch jetzt in der Saison auch ein, zwei Phasen gehabt, wo man müssen sagen, ist es vielleicht dann doch nicht mehr ganz der Beste.
Ja, der Lloris ist per se nie, der war ja nie in einer Auswahl, Weltgoalie und so. Also, meiner Wissen ist er nie Weltgoalie. Oder ist er Wort, der macht es auch nicht.
Keine Ahnung.
Keine Ahnung, aber ist jetzt nicht im Selbstverständnis so, der gehört zu den besten drei Goalie von der Welt. Das hat
nein, nie ist den Eindruck
gegangen.
Das ist also der Neuer gewesen, oder? Das sind so Figuren. Und vorher der Buffon, oder? Da hat man von denen geredet. Ob jetzt Frankreich Weltmeister geworden ist mit dem Lloris. Nachher niemand interessiert.
Er ist nie der
entscheidende Faktor gewesen.
Aber als er auf England gewechselt ist, ist er einer der begehrtesten Goalinnen gewesen. Also das,
wo gut, die Engländer hat
Lyon,
dort...
Von Lyon
ist das
gewechselt. Das ist etwa 10 Jahre her.
Gut, sicher, oder? Das, die englische Goalie-Gilde zu dem Zeitpunkt.
Ja gut, dort
haben sie auch James, oder?
David James.
Dort Nummer 1.
Die Engländer haben ja dort schon den Ausländer verpflichtet. Also so ist es, man hat sich ja
der Simon schon zu helfen gewusst.
Ja gut, die englische Goalie-Geschichte, das
ist auch ein Podcast für sich.
Ich finde, da muss man vielleicht in der Winterpause, die es leider nicht gibt in England, muss man ein Special aufnehmen.
Ja, gut, das passt aber zu den Engländern irgendwie, mit dem dass der Witz, den die haben, oder? Und die müssen sich selber auf die Chippe nehmen können. Da sind sie eigentlich froh, haben sie den Rigoli, weil sonst könnten sie die Nicknames nicht erfinden. Oder? Calamity James zum Beispiel. Also, dann nehmen sie ihre eigenen Goalie auf die Chippe. Für uns lustig, aber was die dann haben müssen, natürlich. Ja, gut, aber Thibaut Martinez und Loris werden verschont bleiben von dieser Sache. Außer eben, es gibt einen ganz schwerwiegenden Bock, der alles entscheidet. Sonst sehe ich eigentlich da keine grosse Unterschied. Ob jetzt der Martinez schon zwei Penalty gehabt hat, immer Penalty schiessen, das kann für ihn ein Vorteil sein, für sein Selbstvertrauen. Aber eigentlich in der Situation selber, wenn einer auf ihn zustimmt, zum Beispiel Mbappé allein kommt, nützt ihn das auch nichts mehr. Also.
Das ist ganz anders.
Also, Goal ist egal, Messi und Mbappé nicht.
Nein. Definitiv nicht. Und da ist einfach die Frage, welche Mannschaft schafft es, den Topstar von der anderen wenn ich öfters neutralisieren.
Aus dem Match zu treten, dann würde ich fast sagen, die Argentinien.
Ja. Wobei, man muss Mbappé jetzt gut halten, hat sich gestern auf der Beine gehalten, obwohl er jetzt wirklich zwei, drei Mal ganz böse angegangen ist. Seit dem Mal haben sie mir gerade noch die Schuhbändel verrissen, oder?
Also ich habe den Match, bei der BBC geschaut.
Ja, und, endlich hast du es begriffen.
Also das habe ich schon lange begriffen. Der Co-Kommentator Danny Murphy war extrem unbeeindruckt gewesen. Also ich weiß nicht, ob er es nicht recht gesehen hat.
Englische Härte.
Mbappé ist durch die Luft geflogen, eben in der einen Szene zerfetzt zum der Schuhhalb auf dem Rist oben. Und der Murphy finden immer so, ja, aha, ja, ja, kommt jetzt dann gerade wieder.
Ja, da
er muss den Schuh wechseln. Ja,
das ist ja etwas, was der Messi nie hat man ihm können vorwerfen, dass er sich irgendwie, dass er irgendwie ein Freund von Theatralik ist, oder er ist ja, was der hat müssen einstecken zu seinen besten Zeiten, ja, wie der auf der Hetzjagd förmlich gemacht ist worden auf dem Platz, aber der der ist halt immer stehen geblieben, wenn er hätte können, oder? Solange es Gleicht wird noch gehabt hat, im Gegensatz zu anderen, wo mit ihm in Paris zusammen in der Mannschaft spielen. Aber er hat sich von dem, das hat er auch nie gross beklagt, oder? Dass er das Opfer ist und so, im Gegensatz zu anderen. Und ich glaube,
das ist jetzt harte Wort gegen Julian Draxler.
Ja, eben, es gibt ja nur, den Altmar gibt es ja nur noch den Neumar, gell? Genau. Ja, nein, also, aber die Individualisten haben natürlich, die Chance ist gross, dass die den Match entscheiden, oder?
Ja, auch mit der Spielweise. Ja. Wenn es nicht direkt genau. Goal sind, sondern Goal, genau. Wo daraus entstehen, weil sie einfach das Spiel auseinanderreissen.
Weil die haben beide in allen Matchen entscheidend gemacht, oder? Beide nehmen sich ihre Auszeiten, aber beide haben an allen Matchen, wo sie jetzt weitergekommen sind, entscheidenden Anteil, oder? Und das zeichnet sie einfach aus, warum sie dann einfach überall einen anderen stehen. Oder weil sie einfach in jedem Match, auch wenn sie vielleicht mal einen schlechten Tag in Anführungszeichen verwünschen, können sie dann gleich den Match entscheiden.
Das macht es so spannend. Weil genau, weißt du, irgendetwas passiert immer, wenn einer von denen auf dem Platz steht. Vielleicht eben nicht permanent, weil das gar nicht möglich ist. Mbappé kann nicht die ganze Zeit das linke Couloir beackern und auf- und absäckeln.
Aber er wird seinen Moment oder zwei Momente wieder haben, wo er sich umdrehen und loslassen kann, oder?
Wer ist denn einfacher zu stoppen von diesen zwei?
Der Messi ist nicht mehr so schnell.
Ich glaube, Mbappé müsstest du den Haken stellen können. Messi kannst du das eben, glaube ich, nicht.
Nein, der schlägt den Haken,
ja, um die Haken. Ja, du kommst gar nicht her, weil der so zickzack und Mbappé säckelt einfach geradeaus. Also ja, du musst probieren zu verwünschen.
Ja, ja. Kommt ihm niemand nach. Also der Walker ist zwar nur einmal geschlagen worden vom reinen Tempo, aber wenn du dir vorstellst, dass er mit dem Ball am Fuß schneller ist als die meisten ohne. Das ist ein Schrecken für jeden Verteidiger. Also für das Positionsspiel einen allein langt wahrscheinlich nicht, weil wenn du dann den Ball außen rumlegt, musst du den zweiten haben, absichern. Bindet auch wieder Gegenspieler. Ja, also nur schon von dem her sehr spannend. Aber sonst, wenn wir die Reihen anschauen, dunkel mit Franzosen, vor allem auf der rechten Seite, also auf ihrer linken Seite mit dem Theo Hernandez, verwundbarer als die Argentinier, wobei die auch, je nachdem, gerade bei den Holländern, bei hohen Bällen ein Problem hatten. Und die Franzosen haben mit dem Giroud einen, der hohe Bälle kann verwerten, wenn es darauf ankommt. Also auch dort irgendwo durch beide irgendwo mit Schwächen, logischerweise, jede Abwehr ist zu knacken, wenn es irgendwie geht, außer Marokkaner, wenn sie zehn dahinten stehen, haben wir jetzt gelernt. Aber auch das geht, wenn man es richtig macht.
Genau. Kommen wir doch gerade noch schnell auf die Marokkaner. Spiel um Platz 3. Ein Match, wo wir auch darauf gewartet haben. Nein, lass uns das doch in 2 Minuten abhandeln, maximal. völlig unnötig, am Samstag am 4.
Also wo ich den Kroaten
und Kroaten spiele.
Vor allem dem Kroaten nach dem Dienstag oben ins Gesicht geschaut habe. Habe ich wirklich die Lust gesehen, jetzt da am Samstag jetzt noch mal 4 Tage in Katar bleiben und zwischen Klimaanlage und 30 Grad herpendeln und dann noch mal müssen antreten.
Aber das
nein, natürlich nicht.
Oder? Das völliger Blödsinn, sind wir uns glaube ich einig.
Oder was, Scheiben abschneiden von den brasilianischen Altstars, die bei Kroatien gegen Argentinien auch zu einem Dutzend gefühlt immer noch auf der Tribüne waren. Die haben wahrscheinlich gebucht bis zum Finale und dann gefunden, ja gut, also wenn wir schon mal da sind, dann bleiben wir auch.
Gut, die sind eingeladen worden, die haben sich auch wohl gefühlt dort.
Also, wahrscheinlich, ja.
Aber
ja,
ich meine, Ronaldinho habe ich auch gesehen.
Was macht der Ronaldo?
Ein Kilo zwei mehr als früher. Aber die strahlen so Fröhlichkeit aus. Du musst einfach,
einfach
zugestehen. Ja. Ja, aber auch Ronaldo und Ronaldinho. Also das steht ihnen irgendwie noch gut.
Der Ronaldo, so eine Sattheit, ein bisschen, oder?
wenn der ehemals satt wäre, würde er nicht so aussehen. Das mag ich denen noch gönnen, die haben ihr ein Job gemacht und jetzt dürfen sie es geniessen. Ich finde das eben irgendwie noch entspannt. Das ist nicht so, wie der jetzige Ronaldo, absoluter Fitnesskult, kein Gramm, zu viel. Und die geniessen
es. Der wird auch noch seinem letzten Lebenstag im Fitness gewesen sein, oder der Ronaldo? Gang davon aus.
Ja, das wäre. Können wir noch schnell auf den Match um den dritten Platz drücken? Warum braucht es den? Also, alles nicht. Andere lässt sich durch irgendwelche Parameter entscheiden. Also, da könnte man ja sagen, die mehr gelaufen sind über die Spielfahrer, die werden den dritten und die weniger gelaufen sind, werden vierten. Oder auch umgekehrt.
Gut, also was sicher ist, FIFA wird nie einen Match abschaffen, den man verkaufen kann. Es hat ja die Verschwörungstheorie gegeben am Anfang des Turniers, dass die Nachspielzeit so lang sei, damit man dann den Werbekunden länger im Bild hat, die Bandenwerbung. Habe ich sehr kreativ gefunden.
Ja, also nur bösartig sind die auch nicht.
Nein, natürlich nicht. Aber eine gewisse Bösartigkeit tragen sie in sich, weil sonst würden sie das Spiel um Platz 3 nicht lostragen. Ja. Also auch die Marokkaner, jetzt als marokkanischer Fan, der jetzt schon 6 Matches durchgepfiffen hat, zum Beispiel, jetzt nochmal 70 Mal 90 Minuten pfeifen, das ist
anstrengend. Ja, aber ich habe gehört, wann ist die 26?
Ja.
Ist geplant, dass alle Achtelfinalverlierer nachher untereinander noch ein eigenes Turnier veranstalten, wo es am Schluss etwas zu gewinnen gibt. Mhm. Was wissen wir noch
etwas
nicht?
Etwas von Budweiser wahrscheinlich, eine Skulptur.
Der beste Achtelfinale.
Drang 9 bis 16 ausspielen oder was?
Nein, dort dürfte dann irgendetwas. Ist irgendwie schon qualifiziert
für Girling
UEFA Nations League oder so. Qualifiziert. Oder kriegt einen Kilometer drauf. In jedem Spiel könnt ihr nicht bei 0 Kilometer laufen, sondern bei 1,0 schon.
Ah ja.
Ja.
Ah, das ist natürlich das ist ein
Fehlversprechen. Ja, mehr ist besser. Mehr also ist
ich sehe einfach auch den Sinn nicht von dem Match. Vor allem, du kannst nicht einmal ein Foto machen, irgendwie, so wie bei einem Olympischen Spiel, wo der erste, zweite, dritte ist. Jeder kommt eine Medaille über, hast alle auf dem Podest. Aber der dritte wird ja nicht am nächsten Tag ins Stadion gehen. Am Schluss gibt es ein Gruppenbild mit allen drei Mannschaften auf einem Podest. Also, es ist völlig absurd und ich verstehe es wirklich nicht. Beide Mannschaften scheiden aus, sind tot betrübt, weil sie jetzt nicht im Finale sind. Und wieso muss man denn jetzt so einen Match aufhalten?
Nein, ich verstehe es auch nicht. Du hast ja das Prinzip vom K.O.-Spiel. Wieso heißt es K.O.-Spiel? Du bist K.O.
Gibt es in der Champions League
nicht mehr dabei. Also, wenn du verloren hast, den Halbfinale, dann bist du aus. Was gibt es denn noch weiter zu spielen?
Die gibt es in der Champions League nicht. Ja, bring jetzt die nicht noch wieder hin. Es kann nicht mehr lang gehen.
Ja. Oder im Schweizer Cup haben wir auch nicht Platz.
Das würde ich gerne sehen als Vorspiel.
Genau.
Warum eigentlich nicht?
2x15 Minuten. Gell? Ja.
Also bei den Kroaten, nein, die tun uns leid. Marokkaner, für die ist es vielleicht nochmal ein Weg, um sich verabschieden aus dem Turnier. Also die haben Fußballer ist schon begeistert. Sehr oft sehr destruktiv, aber am Schluss zielführend. Und gegen Frankreich, kann ich jetzt sagen, haben die einen richtig guten Match gemacht. Höhere Intensität, gewisse Frechheit auch. Mit den Herren Ziyech und, was wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen wird, und Hakimi, der zum Beispiel über die Zeiten extrem für Betrieb gesorgt hat. Es gibt noch ein paar andere Namen, der Amrabat hast du schon erwähnt. Also das ist gut etwas botten mit dem Fallrückzieher vom Buffal, fast noch Kandidat zum Goal vom Turnier.
Ich glaube auch, wenn man Lust hat auf den Match, dann ist es natürlich Marokko, oder? Die wollen noch mal etwas bieten, die wollen auch die sieht ja natürlich dann gleich immer besser aus, wenn es in den Geschichtsbüchern steht, du bist dritter worden an einer WM, oder? Und also, aber die sind jetzt das erste Mal so weit gekommen und da kann ich mir schon noch vorstellen, dass sie jetzt noch heiß sind auf den dritten Platz, im Gegensatz zu den Kroaten, die das gar nichts sagt. Und ich weiß es nicht, aber Kroatien wird wahrscheinlich mit der B-Mannschaft auflaufen, vielleicht Marokko nicht und dann gibt es vielleicht noch einen Zuschauer-Minus-Rekord an dieser WM.
Gut, irgendjemand findet immer irgendein Argument und einen Grund, ja, zum diesen Match auch noch lustig zu finden. Ja. Ich erinnere, sind das die Deutschen gewesen, 2006, wo dann, glaube ich, der Schweinsteiger
Portugal
Portugal noch das Goal geschossen hat und die ganze Nation hat eine scheiss Freude gehabt dort. Obwohl man eigentlich nur enttäuscht war. Oder? Es kann schon sein, dass da noch irgendjemand findet immer irgendeinen Grund zum fröhlich sein.
Ja. Also ich schaue nicht, ich weiß nicht, wie es euch geht.
Du bist auf der Ski, das wissen wir. Das sei dir auch vergönnt.
Danke.
Ja, das ist eine gute. Ich sehe es ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz am Samstagnachmittag, aber wer weiß. Marokkaner haben ja schon angekündigt, dass sie nächstes Mal gedenken, die WM mehr oder weniger zu gewinnen. Nein, aber das Halbfinale jetzt muss Ziel sein.
Das ist das Fiese, oder? Die werden jetzt gemessen an dem, oder? Auch gerade von in der Heimat, oder? Und ja.
Es ist ein fußballverrücktes Land. Also wenn man sich immer darüber aufgeregt hat, dass gerade in Katar Fußballkultur nicht so ein Thema sei, dann haben mindestens Marokkaner ihre Fußballkultur mitgebracht. Die ist ohrenbetäubend. Man hat es vorhin schon mal angedeutet. Mir hat das jetzt gegen Frankreich gar nicht so gestört.
Also, gut, gegen Frankreich haben sie auch mehr
den Ball. Das mag sein, ja.
Nein, aber sicher ab der zweiten Halbzeit habe ich immer den Ball gehabt, oder?
Das ist gar nicht mehr gepfiffen worden. Aber das Geräusch, was gemacht hat, das Publikum, das rauschende, anführende, fast bedrohliche, tief schwingende Geräusch hat mir auch gepasst, oder? Also die Reimpfeifer über 90 Minuten.
Aber sie haben so einen Göpp an Fischen hergebracht, oder? Also es ist der Underdog, der sich wehrt und die machen einfach alles, dass ihre Mannschaft gewinnt. Das ist legitim. Und auch
die Versuche, die sie gestartet haben, um die Franzosen zu schlagen, mit diesen offensiven Bemühungen, finde ich höchst respektabel und haben mir auch Spass gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also, aber schwierig wird es, das zu bestätigen, weil sie haben doch angefangen, also richtig wahrgenommen hat man sie nach dem Spanien-Match, wo sie einen überlegenen Gegner mehr oder weniger einfach ins Leere laufen lassen haben mit ihrem Ballbesitz, Fußball. Und dann noch Portugiesen geschlagen. Und dort nachher erwartet ist natürlich, dass die, ja, was heisst das? Bist du WM-Halbfinalist? Ja, das ist eine Auszeichnung, das ist aber auch verpflichtend. Und das ist in der Vergangenheit schon anderen Nationen schwer gefallen, das dann sofort wieder zu bestätigen.
Das stimmt. Aber es hat uns auch Gelegenheit gegeben, ein paar Namen. Also die meisten kennt man ja tatsächlich irgendwo auf der europäischen Fußballlandkarte. Sind die auch schon auftaucht. Ich glaube aber, dass es gut ist für den Weltfußball, dass die Namen auch im Zusammenhang mit der Nationalmannschaft ein bisschen prominenter thematisiert worden sind. Das kann eigentlich nicht schlecht sein.
Ich finde es auch. Ich finde es auch, der Respekt für den afrikanischen Fußball ist enorm gestiegen. Wir haben immer gesagt, die sind zwar talentiert, gute Einzelspieler, aber irgendwie zu naiv, um eine Taktik herzubringen, die vielversprechend ist.
Wobei wir dürfen natürlich schon nicht Nordafrika mit Schwarzafrika, Südafrika vergleichen, oder? Das ist für mich zwar auf dem gleichen Kontinent, gehört zum gleichen Verband, aber das ist ganz eine andere Fußballkultur und auch Herangehensweise und so. Oder? Ich meine, eine schwarzafrikanische Mannschaft spielt nicht so wie Marokko.
Mit der Nein, Gott, aber es sticht zuerst mal, dass eine afrikanische Mannschaft
im Finale war. Absolut schon, aber es ist schon nochmal ein Unterschied, auch kulturell natürlich.
Gut, eben ja, bei uns in Europa, die Italiener spielen auch nicht gleich wie,
klar.
Wie die Finnen zum Beispiel.
Ja, gerade die Finnen mit ihrem sehr distinktiven eigenen Stil.
Ja, noch die hinten, also bitte.
Ja, absolut. Nein, die Finnen hätten ja auch den einzigen Fußballer gehabt, der Katar boykottiert hat, mit dem, wie hat er geheißen, Riku Riski oder so. Er hat doch Schlagzeilen gemacht vor ein paar Jahren, weil er ein Trainingslager in Katar boykottiert hat mit der finnischen Nazi.
Okay.
Und dann wortreich angekündigt hat, dass er auch nicht würde spielen, wenn man sich würde qualifizieren. Das ist dann ein Problem, das sich
nicht
von selber erledigt hat.
Jetzt ist er bei einer chinesischen Firma angestellt, wo in Helsinki irgendwelche Billigartikel vertreibt.
Möglicherweise, oder vielleicht schafft er auch in einer Bibliothek. Man könnte es zwar herausfinden, sagen, wir werden es nie erfahren. Es fehlt uns eher der Antrieb, das zu erfahren.
Der Wunder.
Das Marokko-Wunder ist
am Schluss. Es wundert uns nicht, wo der schafft.
Lassen wir den guten Mensch sein.
Versucht zu Marokko zurückzukommen irgendwie.
Probierst
ohne
du?
Erfahrung.
Ah,
ja, offensichtlich. Also, zirpen einfach noch ein paar Grillen.
Ich glaube, wir sind uns einig, dass sie uns Spass gemacht haben, oder?
Sagen wir doch, sie sind erfolgreich, ja. Sie haben uns überrascht, ja. Unterhalten.
Und der Fahrtwurfer war in der WM. Ja. Und das ist aller Ehren wert und erfreulich. Aber trotzdem finde ich jetzt dem auch sportlichen Niveau von dieser WM der würdige Final. Ich meine, wirklich finde ich sportlich eine sehr gute WM gewesen. Und das ist jetzt noch die Kirsche auf die Torte.
Für mich ist eigentlich im Halbfinale eine Aussenseite zu viel gewesen. Ich finde, einer mag es verleiden von diesen vier.
Du darfst aber Kroatien nicht mehr als Aussenseite bezeichnen.
Ist das jetzt gegen das Gesetz gewesen?
Nein, das Finalist. Ist einfach, wenn, schau mal zurück.
Finde ich also auch. Also
mit Schreck.
Vize-Weltmeister im Halbfinale ausgeschieden, das ist eine Riesenleistung. Also, das bringen nicht viele Nationen.
Nein, ich sage ja nicht, dass es keine Riesenleistung ist.
Das sind auch keine Aussenseiter. Wer ist denn der Aussenseiter gewesen?
Also Marokko,
ja, gut, und Marokko aber und
Kroatien sind sicher. Also Kroatien ist selbstverständlich ein Aussenseiter nicht.
Nein, ich finde,
ja, wenn man Top 8 von der Welt einordnet. Wenn man wie du natürlich auf Brasilien als Weltmeister gesetzt hätte,
ja, gut.
Tut das weh und dann muss man da noch ein bisschen drauf
umreiten. Ich hätte sehr gerne Brasilien-Argentinien gesehen im Halbfinale.
Ja, wer nicht?
Eben gesehen. Und wenn es nur eine Außenseite gibt, dass Marokko gewesen wäre, hätten wir genau das bekommen. Dummerweise hat Brasilien, ja,
Brasilien
das Memo nicht bekommen und Kroatien nicht geschlagen. Das war
genau.
Ein ärgerlicher Teil gewesen. Ja. Aber gut, wenn wir noch schnell vorher schauen, Wochenende, tippen, sollten wir.
Boah.
Fangen wir an mit dem Höhepunkt. Samstag Nachmittag, 16.00 Uhr, das Bier ist kalt gestellt. Und dann kommen die Hymnen, Kroatien, Marokko, Spiel und Platz 3.
Ich glaube, in dem Fall ist es mehr nicht nur ein Floskel, wo eh nicht stimmt, eben von was, wer will es mehr, wer will es weniger. Ich glaube wirklich, dass Marokko noch mehr Lust hat auf diesen Match und für Kroatien ist es einfach ein lästiges Pflichtprogramm. Ja. Darum tippe ich auf 3-1 für Marokko.
Ich weiß auch nicht warum, aber ich hoffe, dass es noch das Penalty-Schüsse gibt, weil das am längsten
und geht.
Und
weil
die beiden Goalie schon kennen, irgendwie bekannt worden sind durch ihre Künste beim Penalty-Schüsse und dann irgendwie 4-2 für Marokko.
Okay, ich glaube auch, dass es dass Kroatien ihre B11 bringen und genau das wird den Unterschied ausmachen, wenn endlich der Bruno Petkovic von Anfang an darf. Und bei den Marokkanern, ich glaube, die werden noch mehr den Spannungsabfall haben, einfach weil sie sich emotional extrem verausgabt haben. Bei den Kroaten ist das schon eine Weile her. Ist schon früh im Match klar gewesen, dass es nicht reicht, dass ich sage 1-0 Kroatien in einem furchtbar schlechten Match.
Wo wir dann nicht darüber reden können, weil niemand schaut von uns. Oder?
Gut, ich übernehme die leistige Pflicht und schaue, dass ich den Match sehe. Ich bin zwar nicht sicher, ob ich nicht etwas anderes muss schauen, weil dann gleichzeitig wird noch Hockey ich gespielt, Hockey-Games
oder so,
in Freiburg haben wir. Also das wäre noch wichtig.
Ja, ja und stimmt. Irgendwie Biathlon in Frankreich ist mir, glaube
ich. Biathlon geht, weil geschossen wird, immerhin an Zwischenunterhaltung, weil wir schwimmen mit Liegestützen nach 50 Metern zum Beispiel.
Das wäre eine Idee, oder? Ja, absolut. Argentinien-Frankreich, der grosse Finale. Argentinier offenbar die Heimmannschaft.
Ich sage 3-1, zweimal Messi direkt beteiligt, einmal Mbappé und dann noch irgendein Eckball, wo von mir aus
direkt
Romero verwerten
darf. Die Maria versucht doch schon das ganze Turnier einen Eckball direkt zu verwandeln. Vielleicht
gelingt ihm das jetzt. Für das müsste er spielen. Also
gut, er hat jetzt gespart bis jetzt. Gegen Holland ist er dann gekommen, was um alles gegangen ist.
Ich glaube, der Acuña wird noch eine wesentliche Rolle spielen. Genannt El Huevo, das Ei. Scheinbar, weil er früher immer mit dem Kopf durch die Wand hat wollen und dann so verbühlte Birnen
gehabt hat. Darum hat er mittlerweile so einen kurzen Hals.
Sieht ganz verwegen aus, der Typ. Wahnsinnig unterhaltsam. Der wird sicher noch irgendeine Rolle spielen. Ob eine gute oder eine schlechte, weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass ein Spiel, das einigermaßen emotional wird, spurlos an ihm vorbeigehen kann.
Ja, ich glaube nicht. Ja, es ist unglaublich schwierig. Aber ich gehe jetzt gleich mal von einem Argentinien-Sieg aus 1-0, dass dann die Wucht, Mannschaft und Publikum, wo klar also überlegen ist gegenüber dem Französischen, dann vielleicht gleich ein Spiel zu gross ist für die Franzosen, darum 1-0.
Hm. Nein, das sehe ich alles nicht. Also ich glaube, es gibt ein furchtbares Spiel, weil die Argentinier werden versuchen, defensiv kompakt sein, wie man dann so schön sagt. Das sagen auch alle Trainer von dieser Welt. Es ist wichtig, ja, defensiv kompakt und dann schnell umschalten. Die
Franzosen machen dann in dem Fall einfach off, oder?
Nein, die Franzosen, das ist ja dann eben das Fiese. Die Franzosen sagen ja dann, ja gut, wenn ihr nicht weit, wir müssen auch nicht, weil wir haben den Mbappé und der entscheidet dann, dass irgendein ist. Und dann ist einfach die Frage, können die Argentinier den Mbappé rechtzeitig aus dem Match raustreten, dass der Faktor nachher wegfällt. Ich glaube aber, dass die Franzosen am Ende abgezockt genug sind, auch mehr Lösungswege haben tatsächlich, wie sie das Spiel können gewinnen. Also ich glaube, wird irgendwie Giroud nach einem Eckbau per Kopf und dann Innenpfosten rein und dann noch ein Konter am Schluss. Also das 2-0, für Frankreich, der dann defensiv nicht mehr zulässt. Und dann wird die Frage besonders spannend, ist jetzt der Messi wirklich der grösste von allen Zeiten, weil der Weltmeister-Titel verwehrt wird bleiben. Da können wir dann richtig schön diskutieren.
Gut, freuen wir uns.
Sehr schön.
Sind wir gespannt. Wir danken fürs Zuhören. Wir freuen uns aufs Schauen, vor allem spielen Platz 3.
Nein. Final. Jetzt sind wir noch ein bisschen ernst am Schluss, oder?
Bis bald.
Tschüss zusammen.
Ade.
Pro und Konter.